Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Timothée Anionidou. Ich bin die Podcast-Producerin der Plattes Group und ich habe auch heute wieder ein spannendes und vor allem hochaktuelles Thema mitgebracht, beziehungsweise übergebe ich das an zwei Experten der Plattes Group, die dieses Thema heute beleuchten. Und zwar sind das einmal Christian Plattes, Assessor Fiskal und Leiter der Abteilung Wohn- und Ferienimmobilien und Thomas Fitzner, Leiter der Abteilung Residenten. Die beiden beleuchten heute die Frage, dürfen jetzt auch Nicht-EU-Ausländer Nebenkosten in der Vermietung geltend machen. Der Nationale Gerichtshof in Spanien hat hierzu nämlich ein wegweisendes Urteil gesprochen, ja, mit wichtigen Konsequenzen unter anderem für Schweizer Immobilieneigentümer auf Mallorca. Damit übergebe ich an meine beiden Kollegen und wünsche Ihnen spannende Einblicke in dieses hochaktuelle Thema.
Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen. Und zwar nicht nur auf Mallorca, sondern global. Wir sprechen mit echten Experten über echte Themen, von aktuellen Trends bis hin zu praktischen Insights.
Ja, Thomas, heute sitzen wir zusammen und reden über anrechenbare Kosten bei Ferienvermietungen in Spanien.
Hochspannendes Thema, weil es da einen Gerichtsentscheid gegeben hat. Das wollen wir heute aufbröseln und ganz am Schluss werden wir darlegen, was unsere Handlungsempfehlung ist.
Genau, vor nicht allzu langer Zeit war es ja so, dass grundsätzlich Nichtresidente sich keine Kosten gegenrechnen konnten.
Man hat eine Immobilie auf Mallorca, hat die vermietet. Und was man da eingenommen hat, hat man 100% versteuern müssen. Man konnte also keine Kosten ansetzen, man konnte keine Abschreibung ansetzen. Ja, apropos Abschreibung, erklär mal bitte kurz, was das eigentlich ist.
Abschreibung ist ein steuerlicher Begriff, ist in der Ferienvermietung auch eine große Position, die zur Steuerminimierung führt. Im Grunde genommen, jedes Invest hat eine Lebenszeit und die wird steuerlich dann Stück für Stück abgerechnet beziehungsweise als Kosten gegen die Einnahmen dann gerechnet. Weil wenn ich jetzt eine Immobilie erwerben würde, ich sage jetzt einfach mal 1 Million, wäre es ja blöd, wenn ich jetzt 1 Million Euro als Kosten für ein Jahr geltend machen würde, weil im Normalfall habe ich jetzt keine 1 Million Euro Einnahmen in diesem ersten Jahr und somit würde viel verloren gehen. Deshalb sagt das Finanzamt oder im Steuerrecht gibt es dann diese Abschreibung, die dann diese Kosten über einen längeren Zeitraum anwendbar macht.
Also das heißt, in dem Fall der Gebäudewert, na,
genau,
da kann ich 3% des Gebäudewerts kann ich steuerlich geltend machen pro Jahr als Kosten und zahle damit und habe damit steuerlich einen geringeren Gewinn.
So ist es. Jetzt ist es so, ja, damals konnten Nichtresidenten gar keine Kosten gegenrechnen. Das hat sich dann geändert mit einem Urteil vom Obersten Gerichtshof. Und dann, beziehungsweise bis vor kurzem, konnten EU-Bürger sich dann Kosten gegenrechnen, gegen die Einnahmen, um auf eine niedrigere Bemessungsgrundlage zu kommen, die dann der Besteuerung unterliegt. Jetzt gibt es ein Urteil, was diese Sachlage deutlich verändert.
Ja, das ist ein Urteil, das wird insbesondere die Schweizer interessieren. Die Schweizer sind ja, wie wir wissen, nicht EU. Und die haben den riesigen Nachteil, dass wenn sie die Immobilie in Spanien haben und vermieten, können sie keine Kosten ansetzen und können keine Abschreibung ansetzen. Und die zahlen auch einen höheren Steuersatz. Das Urteil, das du erwähnst, sagt nichts über den Steuersatz. Also die werden immer noch weiter einen höheren Steuersatz zahlen, nämlich 24% statt 19% wie für die EU-Bürger. Aber die große Änderung beziehungsweise der brisante Inhalt des Urteils ist, dass im Sinne der Nichtdiskriminierung Spanien dazu verdonnert wird, die auch Nicht-EU-Bürger, die in Spanien Immobilie haben und hier vermieten, Kosten und Abschreibung ansetzen lassen. Das ist ein Höchstgerichtsurteil, gegen das noch Einspruch erhoben werden kann. Also das Finanzamt, die Steuerbehörde kann sich noch dagegen wehren. Und wichtig für die Einstufung ist. Wir haben hier immer noch die geltende Gesetzeslage. Also im Gesetz steht immer noch drin, dass EU-Bürger, dass nur EU-Bürger Kosten und Abschreibungen ansetzen können. Das Gesetz ist noch nicht geändert. Aber mit diesem Gerichtsurteil ist mal ein wichtiger Schritt getan. Da hat sich jetzt eine Tür aufgetan. Und vielleicht reden wir mal darüber, am Beispiel eines Schweizers, in welchen Konstellationen dieses Urteil beziehungsweise die neue Situation, die jetzt geschaffen wurde, interessant ist.
Also auch nochmal zum Urteil. Ich glaube, bis zum 28. September hat ja das Finanzamt Zeit, diesen Einspruch zu erheben. Ich glaube, das ist nochmal ein Thema. Sehr wahrscheinlich, oder ich gehe stark davon aus, dass das Finanzamt da auch einen Einspruch erheben wird.
Ja.
Weil denen geht ja dann auch sehr viel Steuergeld an Flöten, wenn das denn in die Praxis übergeht. Und abgesehen von den Normen in der Praxis ist es natürlich dann auch noch so, Inspektoren, wenn es dann Überprüfungen gibt oder etc., die geben dann natürlich weiterhin auch noch...
Nach der bestehenden Norm, die ja noch nicht geändert ist. Also genau. Das Gesetz ist immer noch dasselbe. Aber man hat natürlich ein sehr gutes Argument, wenn man sagt, nee, ich als Schweizer versteuere ich jetzt wie ein Europäer.
Jetzt haben wir natürlich den Fall, Beispielsfall, ein Schweizer hat eine Immobilie hier auf Mallorca. Wie geht man in die Ferienvermietung? Macht man das eigentlich? Ja, ist ja dann normalerweise immer der Fall, okay, jetzt ich kann keine Kosten gegenrechnen, auch keine Abschreibung. Oh, das wird teuer. Wir haben ja bisher dann immer im Normalfall gesagt, pass auf, gründe eine Betriebsstätte.
Betriebsstätte ist nichts anderes als, ich übe eine Tätigkeit in einem anderen Land aus und dieses andere Land behandelt diese Tätigkeit, als ob es eine Firma wäre. Und damit begründe ich hier quasi eine ansässige, fiktive Entität. Und mit dieser Ansässigkeit können die Kosten und die Abschreibung angesetzt werden, bedingt allerdings eine gewerbliche Tätigkeit und einen entsprechend höheren administrativen Aufwand. Das ist ein Steuervorteil, den ich mir erkaufe. Ich könnte mir diesen Steuervorteil, Kosten und Abschreibung anzusetzen, auch damit erkaufen, dass ich hier zum Beispiel eine SL, eine spanische Firma gründe, die dann die Immobilie kauft und betreibt. Das ist eine andere Möglichkeit. Aber sagen wir, für beide Möglichkeiten gilt, ich erkaufe mir den Steuervorteil und ich habe unter den Strich nicht denselben umfassenden Vorteil wie jemand, der einfach die Immobilie sich erkauft, umsatzsteuerfrei vermietet, entweder umsatzsteuerfreie Ferienvermietung oder die Wohnvermietung, die ja grundsätzlich umsatzsteuerfrei ist, keine gewerbliche Tätigkeit im Regelfall und dann mit einer komplett schlanken Administration den kompletten Vorteil der Kostenanrechnung hat.
Also im Grunde genommen muss man ja sagen, der Fall eines Schweizers, wenn er eine Ferienvermietung hier haben oder machen möchte und auch ein bisschen intensiver betreiben möchte, ist es ja ein größerer Aufwand, den man dann sich einkauft, der mit viel Administration und ich will nicht sagen Kopfweh, aber schon auch mit ein bisschen Mühe und Arbeit zusammenhängt.
Ja, es ist nicht nur ein administrativer Mehraufwand, sondern damit die Ferienvermietung als gewerbliche Tätigkeit anerkannt wird und die Betriebsstätte begründet wird, die dazu führt, dass Kosten und Abschreibung ansetzbar sind, muss er auch bestimmte Dienstleistungen während des Aufenthaltes des Feriengastes erbringen. Eine normale Wohnvermietung kriege ich als Betriebsstätte sowieso nicht hin, es sei denn, ich würde hier 20, 30 Immobilien kaufen und jemanden angestellt haben. Das heißt, den Fall können wir als Exoten mal außen vor lassen. Mhm. Aber jedenfalls, die Betriebsstätte war für den Schweizer neben der SL die einzige Möglichkeit, um diesen entscheidenden steuerlichen Nachteil zu vermeiden, dass er der Kosten die Kosten und Abschreibung steuerlich verlustig geht.
In diesem Fall ist es ja so, dass der Schweizer dann nicht mehr einkommensteuerpflichtig ist, sondern er hat dann Umsatzsteuer zu zahlen, Körperschaftsteuer, Sozialversicherungssteuer, Mehrwertsteuer, also beziehungsweise Mehrwertumsatzsteuer. Also das ist schon ein größeres Rad, was man da drehen muss. Und jetzt öffnet sich natürlich diese Tür und dann sagt man, okay, jetzt diese sporadische Vermietung, jetzt möchte ich mal in die Ferienvermietung gehen, wenn ich jetzt als Beispiel auch hier logischerweise auf dem Balearen eine Ferienvermietung habe, eine Lizenz habe, das muss man ja auch sagen, oder in die Dauervermietung gehen möchte, hat man diese Möglichkeit, diese Vermietung anzugehen und elegant zu durchzuführen und einen diese Kosten dagegen zu rechnen, um einen verminderten oder einen geringeren Steuersatz zu haben, als den man vor möglicherweise ein, zwei Monaten hatte. Dementsprechend ist der Normalfall, wenn ich jetzt ein Nichtresidenter bin, der hier eine Immobilie hält und diese Immobilie jetzt nicht ausschließlich in die Vermietung gebe, also als im Grunde genommen als Renditeobjekt ansehe, habe ich die Möglichkeit, die Immobilie sporadisch mal zu vermieten, sei es ein paar Monate über den Sommer oder über den Winter hinaus, um auf dieses Break-Even zu kommen und dann die Immobilie selber zu nutzen und zu genießen, ohne jetzt, ich sag mal, mit der Immobilie große Miese zu machen.
Klar, in dem Moment, wo ich Kostenabschreibung ansetzen kann, bleibt da wesentlich mehr übrig. Hm. Ne? Damit finanziere ich möglicherweise den Betrieb der Immobilie. Was ich noch anfügen wollte, wenn du sagst Nichtresident, ein Schweizer Nichtresident, da sprechen wir sowohl über natürliche wie auch juristische Personen. Das heißt, dasselbe, was wir jetzt erzählt haben, gilt dann auch für eine Schweizer Firma. Beziehungsweise den großen Nachteil, Kosten und Abschreibung nicht ansetzen zu können, den hat ja auch eine Schweizer Gesellschaft, nicht nur eine Schweizer natürliche Person, sondern eine Schweizer Gesellschaft mit einer Immobilie in Spanien, die keiner gewerblichen Tätigkeit zugeführt ist.
Genau, also steuerlich gesehen ist es ja, muss man ja immer so schauen, wo ist diese Firma oder die Person, die diese Vermietung macht, ansässig. Wir haben über eine Betriebsstätte gesprochen, eine Schweizer Person, die eine Immobilie hält, ist in der Schweiz ansässig. Wenn es eine Betriebsstätte ist, ist es eine Entität, die hier in Spanien ansässig ist. Diesen Fall haben wir gerade besprochen. Wenn wir über eine Schweizer Gesellschaft sprechen, die eine Immobilie hält, ist diese Schweizer Gesellschaft in der Schweiz ansässig. Also würden dieselben Regeln gelten wie auch bei der Privatperson. Wir hatten dann auch den Fall mit der SL. Eine SL, wo ist diese angemeldet? In Spanien und somit könnte diese spanische Gesellschaft, die hier in Spanien ansässig ist, auch Kosten gegenrechnen, wie es ein EU-Bürger oder eine in Spanien ansässige Person wäre.
Wenn man die Immobilie nicht vermietet, sondern nur selber nutzt, ergibt sich durch das Urteil für den Schweizer oder sonstigen Nicht-Europäer keine Veränderung, weil wir bei der sogenannten Selbstnutzungssteuer sowieso keine Kosten ansetzbar sind, weder für Residenten oder Nichtresidenten. Also da gibt es keinen Unterschied und da gibt es auch keine Veränderung.
Genau.
Und jetzt ergibt sich natürlich die spannende Frage, ja, was macht jetzt unser Schweizer? Er erfährt von dem Urteil und sagt Hurra. Was macht er jetzt? Es gibt ja grundsätzlich zwei Themen. Das eine Thema ist, wie gehe ich denn mit der Versteuerung jetzt um? Ja, irgendwann werden wir jetzt die Jahreserklärungen haben, wo wir das gesamte Steuerjahr 2025 die Mieteinnahmen zu deklarieren und zu versteuern haben. Das passiert in den ersten 20 Tagen des Januar oder so.
Genau so ist es.
20. Mhm. Und da ist die Frage, okay, machen wir das schon nach der günstigeren Regelung? Und was machen wir mit den noch nicht verjährten steuerlichen Zeiträumen, wo wir Länge mal Breite abgelegt haben, Einkommensteuer, und wo man sich überlegen könnte, eventuell eine Rückerstattung anzufragen. Aber zunächst mal die Frage, wie weit zurück würde es denn gehen?
21, 22, 23 musste man in der Einkommensteuer diese Mieteinnahmen quartalsweise versteuern.
Als Nichtresident.
Als Nichtresident.
Weil ein Resident versteuert jährlich, aber als Nichtresident hat man quartalsmäßig.
Genau. Jetzt ist es ab 24 gab's die Änderung, dass diese Mieterlöse, da gab es ein Wahlrecht, aber die Mieterlöse nur noch jährlich versteuert werden. Und da ist dann diese Frist 20. Januar für, sagen wir jetzt mal 25, also 20. Januar 26, für die Mieteinnahmen 25. Welche Frist habe ich für die Rückerstattung? Wenn wir jetzt 4 Jahre zurückgehen, ist die nächste Frist, die wir versäumen oder die jetzt auf die wir zurasen, der 20.10.21, also das dritte Quartal 21, für die Mieteinnahmen, die dann in 21 zu deklarieren waren.
Okay, am 20.10. wissen wir ja zum Beispiel schon, ob die Steuerbehörde gegen dieses Höchstgerichtsurteil Einspruch einlegt.
Genau so ist
es. Gibt es mal einen ersten Meilenstein, dann ist ein bisschen mehr Klarheit. Und für die Bearbeitung 2025 könnte man sich auch noch ein bisschen Zeit lassen. In jedem Fall wäre es vielleicht keine schlechte Idee, Belege über Kosten schon mal herauszukramen aus den Schubladen. So. Um zu sehen, ob man dann überhaupt die nötige Dokumentation hätte, wenn man sich dazu entschließt, beispielsweise einen Rückerstattungsantrag zu stellen. Was a priori dabei natürlich wichtig ist, wie viel Geld würde man mir da zurückerstatten und was würde mich dieses ganze Verfahren kosten? Da wäre der erste Schritt natürlich zu schauen, um wie viel Geld geht's da und ist es die Sache wert? Erstens bei der laufenden Besteuerung, was ist da der Unterschied? Und dann natürlich, wie viel Geld schlummert da noch in den Schatztruhen des Finanzamts, dass ich mir da eventuell zurückholen kann?
Genau.
Und dann sich ansehen, okay, wie ist die weitere Entwicklung? Und welche Kosten kommen damit auf mich zu, wenn sich das Finanzamt mit Kratzen und Beißen gegen diese Rückerstattung wehrt?
Um das nun auch nochmal klarzustellen, wenn man diese Frist von den 20.10.25 jetzt überschreiten würde und man macht nichts, was würde passieren? Man würde eine Verjährung kriegen vom dritten Quartal 21. Also das dritte Quartal, was man da an Steuern gezahlt hat oder an Mieterlösen deklariert hat, die würde man nicht mehr zurückkriegen. Also man würde im
Grunde genommen
das verloren. Man würde 3 Monate verlieren. Also man hätte die nächste Frist wäre dann dieser besagte 20. Januar 22 für die Mieterlöse 21 des vierten Quartals. Und damit man so mal eine Hausnummer hat, wo gehe ich jetzt diesen Schritt sehr schnell rein und fordere alles zurück? Oder was würde ich an Steuern verlieren, wenn ich jetzt erstmal passiv bleibe?
So, Christian, jetzt erzählen wir, was wir den gebannt lauschenden Menschenmassen versprochen haben, nämlich eine Handlungsempfehlung. Meine Empfehlung ist, direkt für 2025 das Risiko eingehen und schon gemäß Höchstgerichtsurteil versteuern. Das würde ich so machen, das ist aber eine persönliche Empfehlung. Und mit dem Rückerstattungsantrag noch ein bisschen zuwarten, weil erfahrungsgemäß Rückerstattungsverfahren langwieriger und teurer werden können. Da wäre es gut, wenn man noch abwartet. Wenn ich am Ende das zurückkriege, ist es ja gut. Wenn jetzt aber ein Einspruch erfolgt und man kriegt das ja irgendwie mit, welche Chancen dieser Einspruch hat. Ich würde einfach noch ein paar Monate mit dem Rückerstattungsverfahren zuwarten, aber ich würde 2025, da haben wir eh noch ein paar Monate, das heißt die Frist für die Einreichung der Erklärung 2025 ist am 20. Januar. Ich würde mir Nummer 1 ausrechnen lassen, wie viel spare ich mir. Nummer 2 schon mal anfangen, die Unterlagen zusammenzuholen. Wichtiger Punkt dabei, Rechnungen allein sind nicht ausreichend. Ich brauche auch Zahlungsbelege, sonst hat das Finanzamt einen Vorwand, mir das abzuerkennen. Dann natürlich die AFA-Grundlagen festzustellen, um zu schauen, wie viel Abschreibung dabei auch rumkommt, welche effektive Steuerersparnis da möglich ist. Und dann für 2025 eigentlich schon nach dem neuen System erklären. Damit haben wir eine klare Empfehlung. Natürlich ist alles noch ein bisschen komplexer, als wir es jetzt darstellen konnten. Und wir stehen gern für eine Beratung und für entsprechende Bearbeitungen zur Verfügung. Dann viel Spaß in der Zukunft mit Anrechnung der Kosten.
Viel Spaß. Ciao.
Tschüss.
Noch mehr Infos und noch mehr Folgen gibt's online auf willipedia.plattes.net. Willipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.